Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir sind wieder professionell durch und durch. Entschuldigt bitte die Verspätung, wenn ihr uns live hier auf YouTube oder Twitch schaut. Falls ihr uns nachträglich als Podcast hört, dann bekommt ihr von der Verspätung natürlich nichts mit. Aber jetzt ist auch unser Grund für die Verspätung hier, denn Peter musste sich noch einrichten, vermutlich einen Espresso Macchiato ziehen und damit habe ich auch die erste, nicht Überraschung, aber Begrüßung schon fast vorweggenommen. Schön, dass du dabei bist, Peter. Hallo.
Guten Abend.
Und ich freue mich natürlich, dass auch hier in unserer goldenen Mitte Lauren dabei ist. Hallo, Lauren.
Guten Abend, natürlich auch mit Katjes.
Wir danken unseren Partnern Katjes und Visit Malta, die unsere Streams und unsere Blog-Aktivitäten unterstützen. Vielen Dank dafür. Und wir danken und freuen uns natürlich über alle, die jetzt zugucken, wie schon gesagt, auf YouTube oder Twitch oder die uns nachträglich auch als Podcast hören oder nachträglich auf YouTube oder Twitch schauen und überhaupt über alle Kanäle, über die man uns empfangen kann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr live dabei seid, freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier Kommentare in den Live-Chat schreibt und fleißig mitdiskutiert. Wenn ihr uns nachträglich schaut, dann freuen wir uns über ein Like oder einen Kommentar unter dem Video. So, jetzt vielleicht zur Tagesordnung, weil hier schon gefragt wird, wie die Diskussion jetzt, ob wir heute schon über mögliche Sieger diskutieren. Also, wir werden natürlich immer mal wieder über mögliche Sieger diskutieren. Heute sind jetzt hauptsächlich die drei Tagesordnungspunkte, dass wir über die drei Beiträge sprechen, die seit unserem letzten ESC Kompakt Live dazugekommen sind. Die werden wir heute erstmal abhaken sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass wir da jetzt unbedingt eine Stunde drüber diskutieren werden. Das heißt, wir gucken einfach, was es dann noch so anderes Aktuelles aus der ESC-Welt gibt. Da könnt ihr gerne auch hier eure Vorschläge und Kommentare mit reinhauen. Vielen Dank erstmal hier an Damion für die Unterstützung. Und wir fangen aber, wie gesagt, erstmal an mit den drei Beiträgen, die hier bislang noch nicht zur Ehre gekommen sind, bei ESC Kompakt live besprochen zu werden. Harris fragt, wurde die Tagesordnung auch fristgerecht veröffentlicht? Das ist immer so ein bisschen informell bei uns. Es ist eher so, in der Gruppe wird gefragt, über was reden wir eigentlich? Wahrscheinlich meistens heute, nicht morgen, so weit planen wir nicht im Voraus. Aber aktuell ergibt sich die Tagesordnung ja von selbst, weil wenn die Frage aufkommt, meine Antwort dann einfach immer ist, wir sprechen über die Beiträge, die seit letzten Montag veröffentlicht wurden. Insofern wissen alle, worauf sie sich einlassen. Es werden schon weitere Themen hier mit reingeworfen. Der Auftritt von Abor und Tünner bei Stefan und Bulli gegen irgend so ein Schnulli. Was habe ich noch? Was sagt ihr dazu, dass die Presse von den ersten Proben ausgeschlossen wird? Also es gibt einige Themen, die hier noch aufkommen und wir werden sicherlich noch das ein oder andere Thema dann am Ende besprechen. Peter, bist du schon bei uns? Ja.
Ich bin komplett da.
Sehr schön.
Also ich freue mich auch, dass ich jetzt durch dich von der Tagesordnung erfahren habe, weil ich muss wirklich sagen, ich komme direkt von der Internorga, wo ich ja schon seit Freitag aktiv bin und konnte mich nicht so eingrooven, habe mir gerade noch im Taxi nochmal Frankreich und Georgien reingezogen und Zypern hatte ich ja die Ankündigung geschrieben beziehungsweise den Song vorgestellt. Also, wenn wir heute über Sieger reden, dann müssen wir uns aber noch andere Beiträge einfallen lassen.
Als die drei, meinst du? Ja, wobei Frankreich ist ja zumindest, wenn es nach einigen geht, mit in der engeren Auswahl. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch dazu. Tatsächlich wäre aber mein Vorschlag, meine Tagesordnung, die ich mit euch nicht geteilt habe, die nur in meinem Kopf existiert, dass wir uns von ich weiß immer nicht, wo hinten und vorne ist, aber sozusagen, dass wir mit dem neuesten Beitrag anfangen. Und das ist ja tatsächlich Frankreich. Frankreich hat sich am längsten Zeit gelassen. Wir wissen ja, bis zum 10. März, das war die Deadline. Bis dahin mussten alle Beiträge eingereicht sein, aber eben eingereicht bei der EBU, nicht veröffentlicht. Frankreich hat sich da ein bisschen länger Zeit gelassen. Es war aber schon länger bekannt, dass Luan ihren Beitrag Maman, wie wir jetzt wissen, im Rahmen eines Rugby-Spiels, eines Six Nations Rugby-Spiels. Wie ich gelernt habe, ist das ja ein großes Ding. Ich hatte nie vorher davon gehört, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch ESC-Blogger und kein Rugby-Blogger. Da hat Luan also dann in der Halbzeitpause, sozusagen Super Bowl-Halbzeitpause, ihren ESC-Beitrag vorgestellt. Die Kulisse war auf jeden Fall beeindruckend und Peter hebt schon den Daumen nach oben. Peter, dann schieß doch gleich mal los. Wie hat dir die Präsentation gefallen? Wie hat dir der französische Beitrag im Stade de France gefallen?
Also die Präsentation fand ich mega. Und dafür liebe ich auch ESC Kompakt. Durch deine Anmoderation habe ich jetzt auch erfahren, dass das kein KI-Clip war. Weil ich habe mich gefragt, wie haben die das so cool hingekriegt? Aber jetzt habe ich es gelernt, wieso. Also ich fand die Inszenierung in dem Stadion, na, mit diesem Lichtermeer, das hatte schon was. Hatte auch einen Klick zum Songtext. Also das gefiel mir auch gut. Und der Songtext gefällt mir auch sehr gut. Der ist ja sehr emotional und auch sehr persönlich. Na? Nur finde ich halt den Song halt so, wie halt ein französischer Chanson ist. Ne? Natürlich top gesungen. Sie hat eine mega Stimme. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist die Neuerfindung der französischen Popmusik.
Lauren, wie ging es dir? Peter, du hast dich so kurz gehalten. Wir sind alle überrascht. Merkst du es?
Ich war auch nicht, ich war nur beim Denken.
Das ist ein New Me.
Neuer Monat.
Ich werde halt von dir, Benny. Cheers übrigens. Ich trinke gerade meinen vierten Espresso Macchiato.
War das jetzt ein Versuch, das Lied zu singen?
Es blieb ein Versuch, aber in der Tat. Also ich habe den in der Form habe ich den Song schon vielen Leuten vorgesungen. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt, aber ich denke mir an solchen Stellen, stumpf ist Trumpf.
Lauren, was sagst du zum französischen Beitrag?
Ich trinke übrigens Tee, also ich kann hier keinen Song rausmachen. Ich fand es beim ersten Hören, dachte ich mir auch, okay, das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also beim ersten Hören war ich auch total Peters Meinung. Fand auch die Inszenierung natürlich toll. Also beim ersten Mal war ich, okay, das erste Mal war ich geflasht von der Inszenierung. Beim zweiten Mal habe ich dann auch auf den Song geachtet und fand ihn so, naja. Muss aber sagen, mit jedem Mal hören, finde ich ihn besser. Stellen des Songs sogar richtig, richtig gut. Dieses Marmor, das dann sich sehr oft wiederholt, finde ich, ja, weil das ist so der Part des Songs, den ich, glaube ich, überspringen könnte. Aber sonst, gerade so das, was vor dem Refrain kommt und so, gefällt mir immer, immer besser. Ich finde es auch hochemotional irgendwie. Hat mich da dann auch richtig gepackt, als ich mal auf den Text so ein bisschen geachtet habe. Spielt für mich jetzt nicht irgendwie in einer Top 5 mit, aber fand ich natürlich trotzdem beeindruckend. Glaube aber, dass es total schwierig wird, diese Atmosphäre in Basel zu kreieren, weil das natürlich schon gigantisch war. Mit diesem Schwebepodest, okay, das könnte man noch was hinkriegen, aber auch diese Drums und so, das war ja ziemlich, ziemlich cool. Genau, und das, also die Drums, da müssen wir uns auf jeden Fall von verabschieden, denke ich.
Aber ist es nicht vielleicht sogar gut? Also meine Überlegung war zwischendurch, dass für das Lied, und ihr habt ja gerade schon gesagt, dass es sehr emotional ist und geht ja über diese drei Generationen Frauen, also die Mutter von Luan und jetzt eben ihre Tochter, die ja dann wohl am Ende auch zu hören ist. Und ich muss sagen, dass ich dann fast im Nachhinein dachte, natürlich war das super beeindruckend, diese ganze Kulisse, aber eigentlich zu dem Lied so richtig passt, finde ich nicht. Also hätte sie jetzt da oben gestanden und dann, weiß ich nicht, Single Ladies gesungen oder sowas, ja. Aber also eigentlich hätte da, ja, fand ich, war die Kulisse zu groß für den Song, der eigentlich eher so zerbrechlich emotional ist und genau, so Textbildschere sozusagen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man am Anfang denkt, der Song kann mit der oder beim ersten Schauen und Hören vielleicht auch denkt, der Song kann mit der Kulisse gar nicht mithalten. Aber, und deswegen finde ich sogar gut, dass es in Basel nicht so sein wird, sondern dass es in Basel anders aussehen wird. Ich hoffe tatsächlich, dass der Song dann zurückgenommener inszeniert wird. Also ich finde, ne, als Paradebeispiel so im Kopf, Barbara Pravi, mir war ja Slimane zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen too much eigentlich, weil er eben auch dieses sehr starke Pathos hatte, was mir fast ein bisschen drüber war. Aber bei Barbara Pravi finde ich, also ich finde, es braucht dann gar nicht viel mehr als nur Luan selbst und das Lied letztendlich. Und natürlich auch eine gute Inszenierung, aber die Inszenierung darf eigentlich gar nicht als Inszenierung zu erkennen sein, sondern man muss als Zuschauer das Gefühl haben, ich bin einfach nur sehr nah dran. Und um jetzt da den Bogen zu spannen, also mir gefällt das Lied auch echt gut. Ich finde, es passt fast, bleibt auch fast beim ersten Mal hören schon die Melodie im Kopf hängen. Deswegen, ja, fand ich, also gefällt mir sehr gut. Ja, und ich glaube, jetzt versuche ich mal den Bogen zu schlagen zu dem, was hier ja schon die ganze Zeit gefragt wird. Die Siegerdiskussion, beziehungsweise glauben wir, dass Frankreich da oben mitspielen kann? Ich glaube zumindest, dass, ja, also ich würde jetzt auch noch kein Geld draufsetzen, aber ich glaube, dass das ein Lied ist, das sowohl bei den Jurys als auch beim Publikum relativ hoch abschneiden kann. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie so die anderen Länder performen. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es 1, 2, 3 Länder gibt, die wahrscheinlich bei Jurys ganz gut abschneiden, beim Publikum vielleicht ein Ticken schlechter. Umgekehrt einige Crowdpleaser, die vielleicht bei den Jurys ein bisschen schlechter abschneiden. Und da könnte Luan dann mit relativ vielen Punkten in beiden Instanzen schon vorne mitspielen. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier auf keinen Sieg von Frankreich festlegen, aber ich würde sagen, die französische Delegation hat auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet.
Und dies Jahr.
Sorry, Lorraine, machst du erst.
Ja, und dies Jahr ist ja auch das Land, das Jahr der Kompromisssieger und Siegerinnen, habe ich das Gefühl, wenn wir so auf die nationalen Vorentscheidungen gucken. Es ist jetzt ein paar Mal passiert, dass irgendwie, ne, so ein Top-10-Kandidat oder so dann sich dann noch nach vorne geschoben hat. Deswegen würde ich jetzt gerade gar nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass Frankreich da weit oben mitspielt, aber dann nicht, weil es so ein Erdrutschsieg wird, wo alle gesagt haben, das ist es, sondern weil es irgendwie genau mehrere Crowdpleaser gibt und verschiedene Jury-Favoriten und es dann irgendwie sich so nach vorne mogelt. So könnte ich es mir vorstellen. Sonst eher nicht.
Also bei mir sind so 4 Stanzen, aber alle richtig, die mir in den letzten 5 Minuten eingefallen sind.
Haben wir eigentlich schon ESC-Kompakt-Phrasenschwein? Ich glaube, das müssen wir mal anschaffen.
Aber also nochmal zur Inszenierung. Also ich versuche die jetzt mal zu rekonstruieren. Zur Inszenierung. Ich habe halt gedacht, als das so losging, da passiert dann noch irgendwie monumental was und es wird nochmal ganz anders, ne? Und es gibt nochmal ein Feuerwerk, whatever. Und natürlich auch ein Tempiwechsel. Aber gab's nicht, ne? Und dann das nächste, natürlich hat Frankreich in diesem Jahr gute Chancen, weil sie halt sich mit so einer klassischen Powerballade mit einem sehr ergreifenden Text auch so ein bisschen absetzen von den ganzen Spaß und Dance und Rhythmus getriebenen Songs. Das ist natürlich schon mal eine Alleinstellung. Dagegen spricht wiederum, was Lorraine am Anfang gesagt hat. Die sagte, also desto öfter ich den Song gehört habe, desto besser finde ich ihn. Das ist natürlich, also der TV-Zuschauer, also zumindest der, bei den Jurys ist es halt unterschiedlich, hört den ja nur einmal und dann nochmal im Schnelldurchlauf. Ne? Und das Letzte ist dieses, dieser Text kriegt natürlich Lobpreisungen, auch zu Recht, also 3 Frauengenerationen. Nun muss ich allerdings sagen, also wer, die Zeit im Abo hat oder regelmäßig in der Bibliothek gibt, es gibt natürlich ungefähr 1 Milliarde Bücher, ne, über mehrere weibliche Generationen und die Konflikte und alles das, was sie austragen. Also das Thema ist jetzt auch nicht das innovativste auf Erden. Ne? So, dann 1, 2, 3, 4 Stanzen losgeworden.
Ja, Do Your Math weist richtigerweise darauf hin, dass wir ja seit Stefan Raab zum Glück wissen, dass Frauen für die emotionalen Lieder anrufen. Insofern, und 60% sind weibliche Zuschauer, deshalb Luan gewinnt, oder? Also da gibt es eigentlich jetzt keine
zwei Meinungen. Warte, das ist eine Mega-Pointe, dafür klatsche ich mal. Das hätte ich nur noch einfügen können. Ne? Und aber ich konnte noch sagen zu Loreen, Loreen, es hat ja in Deutschland nicht der Kompromisssieger gewonnen. Vielleicht können wir daraus auch Hoffnung zehren.
Also Chefsache jetzt als zum Hoffnung ziehen, weiß ich nicht.
Peter, du bist stumm.
Das ist jetzt ganz witzig, jetzt auf der Messe wurde ich natürlich, weil viele wissen, dass ich ESC-Fan bin. Und ich habe mir neulich erzählt, ich weiß nicht, ob das hier war, dass ich sogar neulich einen Espresso Macchiato im ICE ausgegeben bekommen habe, weil mich einer der Service-Schaffner kannte. Aber ich bin jetzt ganz oft angesprochen auf den deutschen Song, so mit Mixed Reviews, aber viele fanden den auch gut und sagten dann alle, und da siehst du mal, wie tief Klischees sitzen, ja, wenn der Stefan Raab das jetzt wieder in die Hand nimmt, dann wird das besser. Und da dachte ich nur für sich, dessen grandiose Idee war ja dieses, maßgebende Idee war ja diese Zertrümmerung dieses Cellos. Und das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, dass ich das echt nicht gut finde, ein Musikinstrument, schon gar nicht so ein teures und so eins, was auch so ein bisschen für die Brücke von E zu U steht, auf der Bühne zu zertrümmern. Aber, na, also liebe Freunde, alle von der Internorga, die fanden alle, der Stefan Raab, also nicht alle, aber doch mehr als eine Handvoll, wenn der Stefan Raab so eine Sache in die Hand nimmt, dann flutscht wieder. Da siehst du mal, wie die populärere Wahrnehmung ist der Dinge, über die wir hier mit mehr Background diskutieren.
Ja.
Das die Problem Leute. Ist aber, dass die nicht anrufen können in Basel.
Ja.
Vollkommen. Also, so nah sind die nicht dran. Ne? Ich glaube nicht mal, dass sie es gucken würden. Die nehmen halt nur so wahr, was so in den populären Medien passiert. Oder halt, was im Radio gespielt wird.
Gut. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles zu Frankreich gesagt. Oder gibt es noch Ergänzungen? Ansonsten würde ich dann weitergehen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kommt doch als nächstes
Georgien.
Wer kommt als nächstes? Ach ja, Georgien kommt als nächstes, genau. So, vielen Dank, Laureen. Georgien wird vertreten von Mariam Schengelia, toller Name, mit dem Lied Freedom. Freedom, immer gut, immer gerne gesehen, immer gern genommen. Laureen, gibt dir Freedom denn auch ein Freiheitsgefühl oder wie hast du den georgischen Beitrag wahrgenommen, der ja auch eine Wundertüte war und sehr lange überhaupt nichts bekannt. Wir waren dann ganz glücklich und froh, dass es am Freitag plötzlich hieß, jetzt kommt er in einer Stunde. Denn genau, so langsam brauchen wir ja für alle weiteren Aktivitäten, die wir so planen, alle ESC-Beiträge, die haben wir jetzt. Und genau, Georgien hatte ganz lange überhaupt nichts bekannt gegeben. Jetzt ist Georgien aber da. Laureen.
Ja, ist vielleicht ganz gut, dass der erste Teil des Textes dann auf Georgisch ist, weil sonst wäre das vielleicht so eine Love, Love, Peace, Peace Nummer geworden, wenn der auch noch Freedom heißt. Es kam, also was Frankreich ja natürlich mit der Veröffentlichung rausgehauen hat, da hat Georgien sich zurückgehalten. Das kam ja wirklich so aus dem Nichts. So übrigens, wir haben jetzt auch noch einen Song und in einer Stunde kommt der auch schon. Das war so ein bisschen random irgendwie am Freitag. Genau, und so random ist irgendwie auch der Song, finde ich. Also ich finde ihn schwer zugänglich. Er hat Passagen, wo ich total neugierig werde und denke, okay, cool, gefällt mir. Und dann gibt es aber so einen ganz komischen Genrewechsel sogar vielleicht auch. Irgendwann wird es ja auch nochmal jazzig in der Mitte des Songs und dann haben wir diese Background-Geschichte, was auch immer das sein soll. Und dann wieder diese große, pompöse Bond-Ballade. Also irgendwie ist das für mich zu viel, zu verwirrend, zu komisch aufeinander aufgebaut. Ich habe den Zugang noch nicht gefunden. Also es bleibt bei mir noch nicht hängen. Ich könnte jetzt nicht mal eine Passage daraus summen oder wiedergeben oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob es euch da zugänglicher erschien.
Peter.
Ja, ich hätte noch eine fünfte Stanze, die auch gut zu Frankreich passen würde. Wie schön. Auch Georgien singt in Landessprache. Das gefällt mir. Ne? Also ich mag aber, also ich will das jetzt gar nicht auch zu sehr ironisieren. Ich mag tatsächlich diese Rückbesinnung auf die Landessprache. Aber das ist natürlich auch so ein typisches emotionales Retro-Element. Ansonsten hat natürlich Loreen schon einiges gesagt, ziemlich sperrig. Also ich mache hinter alles das, was du dazu gesagt hast, einen Haken. Ich finde allerdings die Frau mega cool. Ne? Also die ist richtig so, so stelle ich mir echt, wenn du im Restaurant sitzt, ne, und dann kommt da Marlene Dietrich rein, also gerade am Anfang der Clip, wo man sie dann so im Profil sieht, das hat schon was sehr Kultiges, also und Georgien ist ja immer gut in der Inszenierung, also das könnte uns noch eine positive Überraschung bescheren. Ansonsten zum Thema Freedom könnte man das Gleiche sagen, dem Thema Generationen. Ne? Also auch das ist jetzt nicht super neu. Ne? Aber natürlich, wenn ich die aktuelle politische Situation in Europa sehe, habe ich natürlich hohe emotionale Bindung an solche Songtexte aus so Ländern, die gerade in politischen Turbulenzen sind, sage ich mal vorsichtig. Insofern finde ich das schon richtig. Und war nicht auch Georgien, die irgendwie da einen Song gebracht haben, der eine ablehnende Haltung zu Putin so ironisiert dokumentierte? Das weiß aber sicher...
We don't wanna put in?
Ja, genau. Also daran wurde ich dann erinnert. Nur, dass es jetzt natürlich deutlich subtiler ist, weil ja die EBU auch viel vorsichtiger ist. Aber was den Song angeht, der ist natürlich irgendwie, also ich finde, als Bestandteil eines Theaterstücks, wo man sowieso 2 Stunden schwere Kost kriegt, ist der cool. Ne? Ob es für einen Instant Appeal reicht, den man nun mal braucht, auch wenn das jetzt meine 6. Stanze des Abends ist, I don't think so.
Ja. Also zu diesem Hintergrund, ehrlich gesagt, ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Da gibt es ja unterschiedliche Meldungen sozusagen, ob das jetzt gerade wie du sagst, also sozusagen Freedom, in welchem Sinne eigentlich Freedom und von welcher Seite ausgedacht Freedom. Also das ist mir auch noch ein bisschen undurchsichtig, ehrlich gesagt, in welcher Hinsicht da jetzt Mariam von wem installiert wurde oder auch nicht und welchen eigenen Hintergrund sie mitbringt. Da ich es also nicht einschätzen kann, würde ich das jetzt einfach mal ausklammern und mich erstmal nur auf den Song konzentrieren. Und der Song ist tatsächlich schwierig, wie ihr schon gesagt habt. Also es ist die große Bond-Ballade drin, was ich ja irgendwie gut finde. Ich glaube, es geht auch gleich so los, dass man irgendwie kurz denkt, ist das jetzt Rise Like a Phoenix 2.0? Und dann sind aber so viele Wechsel im Stil, im Tempo, im allem Möglichen, im Gesang, Sprache nochmal, sodass man wirklich denkt, was ist hier jetzt eigentlich los? Wo bin ich am Ende? Und Lauren, du hast es eigentlich schon gut gesagt. Ich kann mich hinterher nicht mehr an den Song erinnern, außer diese ersten 2 Akkorde, weil ich da dachte, jetzt kommt Conchita gleich wieder raus. Und deswegen schlecht für den ESC, ehrlich gesagt. Wenn man bei dem Lied das Gefühl hat, obwohl man das gerade gehört hat, 3 Minuten, man hat schon wieder alles vergessen. Und es ist bestimmt beeindruckend, also gerade diese Vielfalt, gerade auch, also sie singt ja gut, das ist schon alles gut gemacht, aber halt kein roter Faden, kein Gesamtkunstwerk daraus geworden, sondern viel Stückwerk letztendlich. Und ich glaube, wie ihr es auch schon eingeschätzt habt, dass Georgien da wirklich Probleme haben wird, ausreichend Leute im Halbfinale davon zu überzeugen, für dieses Lied anzurufen und es ins Halbfinale zu voten. Also ich glaube, da muss die Inszenierung wirklich sitzen, sodass man irgendwie so einen Wow-Effekt hat und hinterher denkt, ans Lied kann ich mich zwar nicht erinnern, aber ich weiß, dass die Frau da, was weiß denn ich, auf dem Felsen stand und, keine Ahnung, dann durch die Luft geflogen ist, so und genau. Das könnte vielleicht noch helfen am Ende, also noch mehr ist mehr, aber ansonsten ist es, glaube ich, zu wenig.
Also
danke, Peter, an dieser Stelle. Peter, dein Namensvetter, vielen Dank.
Danke, Peter. Ich schließe ganz kurz eine Liebeserklärung an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer an. Ich liebe diese Schwarmintelligenz von ESC Kompakt, weil ich werde hier berechtigt, in Klammern, darauf hingewiesen, dass ich dem Song The Freedom auf dem Leim gegangen bin und dass die Interpretin, deren Namen Benny vorhin so elegant ausgesprochen hat, weshalb ich ihn nicht wiederhole, dass diese eine sehr EU-kritische Position bezieht. Na, also eigentlich nicht den Gedanken in ihrer Außenkommunikation, den Gedanken, der hinter dem Eurovision Song Contest steht, den der europäischen Völkerverständigung, den gar nicht so lebt, sondern eine eher kritische Position zu EU bezieht. Das wusste ich nicht. Also danke für den Hinweis. Deshalb habe ich das jetzt auch gleich aufgegriffen und noch gesagt. Ne? Also man darf auch einer Botschaft, die ich erstmal als positiv empfunden habe, halt das Wort Freedom, nicht gleich auf den Leim gehen, ehe man sich nicht intensiver hinter den Kulissen damit befasst hat. Insofern finde ich es gut, dass Loreen gesagt hat, man wird damit nicht warm und dann warm und Benny sagt, der kommt sowieso nicht weiter. Also insofern machen wir da einen Haken hinter.
Loreen und ich haben uns ja nochmal intensiv ausgetauscht über das Thema Namen von Co-BloggerInnen und wie die ausgesprochen werden oder wie die benannt werden. Aber Loreen hat sich, glaube ich, in ihr Schicksal gefügt. Und
ich sehe es jetzt einfach als Kompliment. Ja, genau.
Sie hat es doch positiv aufgeladen, jetzt schon mehrfach.
Ja.
Und insofern, es bringt uns doch näher zueinander und es bringt uns beide näher noch zum ESC.
Und es ist ja auch ein Player-Spitzname. Es ist ja jetzt nicht Dustin the Turkey oder so. Also insofern, insofern ist es okay.
In dem Jahr von Dustin the Turkey, ne, hat ein Sänger, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, und ich weiß auch den Songtitel nicht mehr, aber es war sehr danceable. Dylan, irgendwie so, der ist hinterher jedenfalls zum Tim Melzer von Irland geworden. Und den habe ich dann mal in der Talkshow gesehen, als ich in Dublin nachts nicht schlafen konnte. Und der erzählte dann, ich habe gegen einen Truthahn verloren. Das war so lustig, weil er ja jetzt Fernsehkoch ist. Also, wer das ist, das wissen dann wieder auch unsere Leserinnen und Leser. Ich hab mir so.
Also in der Vorentscheidung meinst du?
Das war in dem irischen Vorentscheid, in dem Dustin the Turkey gewonnen hat. Okay. Und dann doch, da hatte doch irgendwie die
irische. Ja, da war doch jetzt auch dieser eine Juror.
Also ich weiß nur, dass, wie hieß noch die irische Siegerin? Eine aus den 60er Jahren, die sagte, das ist der Untergang des armen Landes. Und dann hat doch diese Witzfigur gewonnen. Und da war halt Dylan Nolan oder irgendwie so, das wird jetzt irgendeiner sicher wissen bald. Der hatte jedenfalls mit 4 Worten Dance-Song. Ich habe mir den sogar hinterher noch beschafft, obwohl das ja irgendwie graue Vorzeit war. Also als man CDs noch selber brennen musste. Jedenfalls, anyway, der ist ein riesen Jamie Oliver, also der riesige, der bekannteste. Wie komme ich hier? Wieso erzähle ich so viel Stuss am Stück? Der ist der bekannteste irische TV-Koch. Weiß er sowas wie Jamie Oliver oder wie bei uns Tim Melzer? So, also den Status hat er dann mindestens, weil ich bin dann natürlich in eine Buchhandlung gegangen und habe mir ein Kochbuch von ihm gekauft. Und die hat eine ganze Wand nur mit ihm. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Aber ich glaube, das war wirklich der in diesem Jahr auch, weil da gab es doch sogar noch den Einspieler, der in diesem Jahr in diesem Panel saß und 2008 Mark muss das gewesen sein. Ich glaube, das war der auch in dem Panel saß und da wurde das nämlich sogar.
Donald Keegan, so hieß der, genau. Wenn noch einer den Song weiß, macht die mich richtig happy. Und sorry für das ganze Spammen mit absolut irrelevanten.
Double cross my heart.
Ja.
Der war dieses Jahr nämlich im Panel. Ihr habt wohl nicht den irischen Vorentscheid verfolgt, obwohl der ja immer das Highlight der Saison ist.
Und also Double Cross My Heart, ne, ja, ist ein Spitzensong. Und ich werde den nachher noch ich hoffe, den gibt es auf Spotify. Ne? Und Leute, was ich auch mache, ich mache jetzt ab und zu Bücherbesprechung. Ich verlose ein Kochbuch von, wie heißt der Mensch nochmal? Donald Skien oder so ähnlich. Also er hat es, ja, ich glaube, auch über Irland hinaus nicht geschafft, irgendwie zur Popularität. Aber ich sorge jetzt dafür, dass er zumindest in der ESC-Community in Deutschland populär wird. Also, Donald, wenn du das hörst, double cross my heart, please.
Peter, ich wollte mal, also eine Frage habe ich jetzt aber noch, eine wichtige. Wie oft hast du jetzt hier im Livestream angekündigt, dass du jetzt regelmäßig Bücherbesprechungen machst und wie viele Bücherbesprechungen hast du eigentlich auf dem Blog gemacht?
Ja, das stimmt. Aber ich werde. aber das Leben ist ja eine ständige Aneinanderreihung von guten Vorsätzen. Ja. Und ich werde das auf jeden Fall machen. Erstmal bespreche ich jetzt das Buch von Johannes. Das habe ich sogar schon fast gelesen, Johannes, wenn du hier zuguckst. Und das ist, kriegt erstmal eine Pole Position. Das kriegt
aber das liegt jetzt nicht zufällig neben dir, dass du es einmal in die Dinge heben doch kannst. Ah, dann hebst du einmal in die Kamera.
Ich habe hier zwei Bücher gerade, die ich habe. Also da hier, Fleurs von Johannes Fleur.
Das müssen alle kaufen. Fleurs von Johannes Fleur.
Und das ist mega lesenswert. Und dann habe ich noch, das ist von meinem Freund Malte geschrieben, mein perfektes Wochenende in Hamburg. Also, weil Malte mir sagte, selbst ich würde darin neue Dinge entdecken. Und Malte, wenn du hier zuhörst, eher unwahrscheinlich, dann sei umarmt. Malte ist ein ganz cooler, einer der coolsten Hamburger, die ich kenne.
Viele Grüße. Aber das ist nicht der Ex-Prinz-Blogger, Malte.
Nein, Malte war, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, der war, ich weiß nicht, ob er da jetzt noch...
Aber ich erzähle es trotzdem.
Es gab hier eine der coolsten Agenturen hier in Hamburg, also gerade für junge Independent-Szene, ist... die hießen die Brüder. Und Malte war einer von den Brüdern. Aber der macht jetzt sein eigenes Ding. Ist auch Vater. Aber weißt du, Malte sind die, die diese Hipster-Kleidung tragen können, obwohl es sehr, sehr, sag ich mal, Klischee überfrachtet ist. Aber ihm steht's. Weißt du, so diese Wollmützen oder halt diese Baseball-Kappen, der ganze Kram halt. Ne? Und diese Oversize-Jacken. Ich hoffe, ihr hört es keiner zu, der Malte kennt.
Alex, ich habe einen Kumpel namens Malte aus Malte und er spricht mit
dir. Ja, ich hab ja auch das Buch hier in die Kamera gehalten. Also man kann ja eigentlich auch erkennen, um welchen es sich handelt. Aber vielleicht kauft ihr ja der eine oder andere das Buch, dann habe ich bei Malte wieder einen Gut.
So, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir vollkommen vom rechten Weg abgekommen und müssen uns jetzt langsam mal wieder sammeln, denn wir müssen noch über einen ESC-Beitrag sprechen, der da kommt von aus Zypern. So, Theo Evan ohne S am Ende mit dem schönen lautmalerischen Titel Sch. Super. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Und Peter, du bist ja unser Zypern-Experte. Du hast den Beitrag auf den Blog gehoben und ich bin sehr gespannt, was du jetzt uns zu Zypern sagen kannst.
Ja, also was ich dazu denke, habe ich ja auch weitgehend geschrieben. Also ist ein echter Lesetipp. Benni, du bist eingefroren, jetzt bist du wieder da. Einer der allerersten Kommentare, der drunter stand, hieß dann, das ist wieder ein Song, der fällt in die Kategorie, der Sänger sieht deutlich besser aus, als der Song ist. Und leider, leider ist das so, finde ich. Also ich finde ihn, also ich finde auch, wenn so kantige Dance-Grooves mit auch so ein paar Klischee-Melodien und Klischee, wie soll man sagen, Bausteinen, das kann besser eine Frau singen, wenn es ein Song aus Zypern ist, als ein Mann. Er sieht halt mega aus, aber der Song, also ich fand das Video ganz kultig, weil mich das an Squid Games erinnert hat, aber nicht nur mich, sondern das kam auch ungefähr 300 Mal in den Kommentaren darunter. Na, aber kann man machen, muss man aber nicht.
Also ich fand ja deutlich besser, ehrlich gesagt, als aber Lauren, ich bin gespannt, wie dir gefallen hat.
Ich bin mich hier noch am Kommentare beömmeln.
Ich glaube, aus den Kommentaren könnte man fast ein eigenes Buch machen. Ja. ESC Kompakt liest die besten Kommentare oder so.
So ein Best-of müssen wir mal machen, wie so ein Laser-Game, aber nur für Kommentare. Genau. Der Song, also diese Dance-Parts gefallen mir ganz gut, aber ich mag auch Insomnia. Und es ist ja sehr ähnlich, finde ich, zu Insomnia. Insofern geht es schon ordentlich so mit ordentlich Wumms voraus. Ich finde den Song sonst ein bisschen dämlich. Also in Kommentaren stand auch irgendwie Rumpelstilzchen und das ergibt, also das trifft es, finde ich, schon ganz gut. Von wegen irgendwie, wenn du meinen Namen weißt, dann sag ihn nicht. Oder wenn du meinen Namen weißt, dann behalt ihn doch als Geheimnis. Und also wir wissen ja auch den Namen einfach. Das finde ich insofern ein bisschen merkwürdig. Viel Trara auch wieder um nichts. Also Zypern war ja auch der erste Act, der bekannt gegeben wurde. Was meine Erwartung aus einem, ja, anscheinend fehlerhaften Grund ziemlich hoch angesiedelt hat und finde ihn dann eher sympathisch. Also man kann ihn sich schön hören, es ist so, wenn man gute Laune braucht, hilft es schon, aber also da höre ich lieber irgendwie Kalin, We Will Rave oder so, um mich so richtig aufzuhypen und der Song geht dann so ein bisschen, auch selbst bei den Aufhype-Liedern, nicht ganz vorne mit, finde ich. Und es ist sehr schade, weil wie gesagt, hohe Erwartungen, irgendwie auch drauf gefreut. Und habe auch so ein bisschen Angst, ob das passt in Basel. Ich finde die Stimme, zumindest jetzt in dem Video, sehr dünn. Sehr leise, sehr dünn, sehr flach. Und hoffe, dass das irgendwie trotzdem irgendwie funktioniert. Ja. Weil sonst ist es sehr düster.
Ja, aber so stylisch düster, weißt du? Also nicht, dass du irgendwie... sag ich mal, so Deep Thoughts kriegst, sondern du denkst halt, also das da dunkle, mystische ist wie so eine Art Baustein, wie so eine Art, ja, so eine Art Formel.
Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich fand gut, ich rede einfach so.
Sag mal, ein Stilelement. Nicht okay. Authentisch, sondern ein eher synthetisches Stilelement. Ja. Vielleicht macht das etwas nachvollziehbar.
Kann man auch, also willst du sagen, gewollt? Vielleicht?
Aufgesetzt?
Ja, sehr gut, Loreen.
Also, weil mir ging es nämlich auch so. Ich habe das Gefühl, und der ist natürlich ganz anders als der georgische Beitrag, aber dann doch in gewisser Weise löst er ähnliche Gefühle bei mir aus, weil ich den höre und am Ende nicht weiß, wollte der jetzt ein Rocksong sein? Wollte der jetzt ein Dance-Song sein? Wollte der jetzt, wie Yannick hier schreibt, eine Hupfdohlen-Nummer sein? Was will der eigentlich genau? Will der, dass ich hinterher denke, oh, die Welt ist so düster? Will der, dass ich denke, oh, ich muss auf den nächsten Dancefloor? Was ist die Botschaft? Was ist, also, ja, wo will der Song hin? Und ich kann es, auch da geht es mir so, für mich bleibt die Melodie nicht hängen. Ich kann mich mit dem Song irgendwie nicht identifizieren. Ich finde da keinen Zugang. Vielleicht hilft jetzt ein monatelanges Schönhören. Das mag schon sein, wenn dann immer wieder die Playlist kommt und hinterher denkt man, ist der beste Song aller Zeiten. So geht's dann einem ja oft mit den ESC-Beiträgen. 37 beste Songs aller Zeiten. Aber bis jetzt, und ich bin so ein bisschen dazu übergegangen, mich auch auf mein Gefühl vom ersten Hören zu verlassen, zumindest im Normalfall. Es gibt, mag auch Songs geben, die ich jetzt nicht im ersten Moment durchschaue, wo aber alle anderen sagen, super. Aber meistens ist ja dann doch das erste Gefühl ganz gut, weil man sich dann eben da reinversetzen kann, wie geht's jemandem, der den Song dann im Mai zum ersten Mal auf der Bühne sieht. Und ich kann mir bis jetzt noch nicht vorstellen, was dann da hängen bleiben soll, ehrlich gesagt. Und deswegen, ja, glaube ich auch, dass es für Zypern gar nicht so gut aussieht, glaube ich. Visionary Dream schreibt hier gerade, dass das auch der Stage Director, der auch Bambi Thug inszeniert hat und der ja bekanntlich auch Österreich dieses Jahr macht, wohl inszenieren wird. Mal schauen. Ich meine, es ist natürlich dann immer so, der beste Stage Director dieser Welt kann dann auch nicht jeden Beitrag retten. Also, ja. Mal schauen. So, jetzt haben wir das arme Zypern ganz schön hier in die Pfanne gehauen.
Wir könnten nochmal positiv, damit das einen sehr harmonischen Abschluss
bekommt, ja,
sagen, dass aus Zypern schon viele ikonische Songs der ESC-Geschichte gekommen sind. Und die feiern wir an dieser Stelle nochmal. Passiert auch in den Kommentaren. Ne? Also, we love Cyprus.
Absolut, sowieso.
Vor allen Dingen Zypern 1998. Einer der besten ESC-Songs aller Zeiten.
Ich wollte noch zu Yannick sagen. Yannick hat vorhin ja auch einen Hupfdohlen-Kommentar geschrieben. Und Lauren, ich erzähle jetzt nochmal aus unserem vertraulichen Gespräch, in dem wir eigentlich über Peters Namensgebung für andere gelästert haben. Aber wir haben ja auch ein bisschen gebrainstormt über zukünftige ESC-Kompakt-T-Shirts und dachten, dass so ein Aufdruck Hupfdohle eigentlich super wäre. Demnächst im Klamottenladen eures Vertrauens. Hupfdohle bei ESC Kompakt. Peter, du bist stumm?
Matti, ich meinte, weil du jetzt gerade sagst, ich meinte 2018. Nein, ich meinte, ich sage einfach, Michaelis Hatzigiannis mit Genesis. Den Song finde ich grandios. Und den Typen finde ich auch super. Den habe ich mal in London gesehen, im Apollo Hammersmith. Der ist echt cool. Ich war der einzige Deutsche, glaube ich. Ansonsten fast nur britische Griechen. Weil da ist der ein Riesenstar. Aber das war ein Mega-Konzert. Ist in meiner Top 10 der besten Konzerte ever, ever. Und ich habe schon viele gesehen, weil ich ja schon so uralt bin. So.
ESC-Briefing schreibt noch, das Glas ist halb voll. Und, Lauren, ich lüge nicht, du kannst es bezeugen, das steht auch auf unserer Liste der Vorschläge, was man auf T-Shirts drucken sollte.
Das also Glas, wenn ihr andere Ideen habt, was für ikonische Sätze es noch bei ESC Kompakt gibt, in die Kommentare, wir brauchen das für die Marktforschung und fürs Design.
Repräsentative Studie, hier die Kommentare bei ESC Kompakt Live. Genau, aber jetzt kommen wir mal wieder zum Thema und das Thema ist, wir haben alle 37 Beiträge durch. Deswegen jetzt eine Anschlussfrage an euch beide. Wer gewinnt denn nun? Wir haben ja ganz lange auch gesagt, wir haben den Sieger noch nicht gehört. Aber wenn ihr jetzt alles auf einen Beitrag setzen müsstet, welcher wäre das denn im Moment? Das würde mich mal interessieren. Wer traut sich?
Wir haben den Sieger noch nicht gehört. Nein, das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Netter Versuch.
Schwierig. Also meine Katjes würde ich da jetzt, glaube ich, auf nichts verwetten irgendwie. Aber ich könnte mir Schweden tatsächlich vorstellen. Und das ist nicht nur, obwohl ich Loreen heiße, auch weil irgendwie ist was anderes. Es ist irgendwie was anderes aus Schweden und kommt natürlich auch irgendwie extrem gut an. Kann mir trotzdem auch Österreich gut vorstellen. Oder es gibt so einen Überraschungsakt, mit dem wir nicht rechnen. Da spricht jetzt aber auch die Hoffnung aus mir. Ich wünschte mir, dass zum Beispiel Griechenland oder Albanien einfach so ein tolles Staging bekommen, dass alle sagen, wow, das ist es, weil das sage ich zumindest. Genau, aber sonst habe ich das Gefühl, gibt es dieses Jahr irgendwie keinen Erdrutschsieg. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, ne, vielleicht wird es auch so eine Kompromisslösung. Genau. Und nein, Dänemark wird es nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade in den Kommentaren stand, aber Dänemark wird es auf jeden Fall nicht.
Peter.
Also ich glaube, dass Loreen gerade was echt signifikant Richtiges gesagt hat. Also du sagst ganz oft viele tolle Sachen, Loreen, verstehe mich nicht falsch, aber das ist bei
mir... Endlich hat Loreen auch mal was Richtiges gesagt.
Aber Loreen, was nämlich richtig ist, in diesem Jahr kann man mit einem coolen Staging eine Menge reißen. Ne? Weil es gibt keinen Song, der strahlt so über alles. Ne? Und ich habe keinen Schimmer, welcher Song den ESC gewinnt. Ich denke aber jetzt kurz an ein Gespräch, was ich gerade am Samstag mit Frank hatte, als wir zusammen eine anständige Autofahrt hatten. Frank, liebe Grüße an der Stelle. Weil Frank sagte, diese Wettquoten werden immer mehr zu so einer Art self-fulfilling prophecy. Und da steht ja Schweden weit oben vor Österreich. Und ich denke auch, das kriegt dann oft so eine Eigendynamik. Und brechen kann man das tatsächlich nur mit einer Inszenierung, die dann tatsächlich diesen Dreiklang hat zwischen Interpret, Song und Staging. Ne? Und der das am besten macht, hat gute Chancen. Ne? Weshalb ich sagen würde, auch Baller ist noch nicht komplett aus dem Rennen. Wobei das natürlich auch viel Wishful Thinking an meiner Stelle ist. Wenn es danach geht, möchte ich natürlich, dass Espresso Macchiato gewinnt. Auch wenn ich dann glaube ich, in Italien nicht sonderlich wohl gelitten bin. Aber das finde ich einfach so witzig. Und der Song macht auch einfach Spaß. Und der ESC ist ja auch dazu da, uns allen Freude zu machen. Bis tief ins Herz hinein. Und da ist der Song einfach klasse. Ich mag aber auch viele andere, weil ich bin jetzt auch schon wieder in der Phase des schön gehört und damit in Dauerschleife.
Wenn Baller gewinnt, behalten wir natürlich Stefan Raab. Das wollte ich nur an der Stelle einmal sagen. Das muss man, der Konsequenz muss man sich bewusst sein.
Ja gut, aber man kann sich dann halt für die beiden freuen und für die deutsche ESC-Community und dann nimmt man halt auch Stefan Raab mit.
Schleift man den so mit halt. Ja. Also, ich würde mich tatsächlich Laureen anschließen. Also, wenn ihr mich jetzt zwingen würdet und ich müsste alle meine Katjes-Vorräte, um bei deinem Bild zu bleiben, Laureen, auf einen Beitrag setzen, dann würde ich aktuell auf Schweden setzen. Schweden ist für mich der Song, der bewiesen hat, dass er die internationalen Jurys überzeugen kann. Für mich überraschend, aber so war es nun mal. Und dass er auch beim Publikum sehr gut ankommt, herausragend gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Song ist, der auch in dieser ESC-Woche vom ersten Auftritt über dann bis ins Finale einfach auch außerhalb der ESC-Bubble einen Hype aufbauen kann. Und deswegen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch sagen, Schweden, was ich super schade fände, wenn wir jetzt schon wieder nach Schweden fahren würden. Also ich finde, es ist jetzt noch nicht an der Zeit für den nächsten schwedischen Sieg. Gleichzeitig würde ich mich für Kai natürlich freuen, weil der Song einfach Spaß macht, weil der toll ist, weil die Jungs sympathisch sind. Und genau, deswegen würde ich mich aktuell auch auf Schweden festlegen, aber da kann noch viel passieren bis dahin. Und deswegen, ich würde jetzt so eine kleine Runde drehen. Hier wurde ja gerade schon gefragt und Peter hat auch den deutschen Beitrag angeschnitten, Baller. Und hier wurde schon gefragt, ob jemand von uns die Inszenierung gesehen hat bei Schlag den Star. Nee, nicht Schlag den Star, Entschuldigung. Stefan, das war jetzt sozusagen, wie soll man sagen, dafür wäre ich bestimmt gefeuert worden. Aber gut, Stefan und Bulli gegen irgendeinen so Schnulli. Und ob ihr die gesehen habt und wenn ja, wie ihr die fandet. Hat die jemand von euch gesehen? Können wir da überhaupt drüber sprechen? Laureen?
Ich habe sie auch nicht gefunden. Sie ist nicht auf. Ich habe sie zumindest nicht auf YouTube gesehen und ich habe kein X, also.
Ja, nee, genau. Es kursieren nur so Mitschnitte sozusagen im Internet, beziehungsweise man kann natürlich auf RTL Plus auch noch sich die Show angucken und dann zur entsprechenden Stelle. Ich habe es gesehen. Also man muss natürlich vor allem mal sagen, dass es Playback war. Das heißt, zum Gesang kann man erstmal nichts sagen. Raphael schreibt hier, die Kameraführung war viel besser. Das stimmt, die Kameraführung war besser. Sie war aber noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Aber von der ganzen Inszenierung, von der ganzen Lasershow, die da hatten, war es viel stimmiger, viel besser. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum die eigentlich bei so einer Show, in der der musikalische Act ja nur Beiwerk ist sozusagen, Pausenfüller, warum die da eigentlich eine viel bessere Performance hinsetzen als in der deutschen Vorentscheidung, wo es um die Performance auch mitgeht, die dann beim ESC gezeigt werden soll. Weil beides ist ja auch Raab Entertainment, das hat sich mir nicht erschlossen. Meine einzige logische Begründung ist, dass die jetzt so ein bisschen kalte Füße bekommen, weil sie natürlich merken, dass es nicht so läuft bislang, wie es laufen sollte. Also nicht so Vorentscheidung vorbei, Deutschland Platz 1 der Wettquoten oder so ähnlich. Und da jetzt richtig nochmal reinbuttern und reinlegen. Das war so meine Interpretation. Aber also wie gesagt, es hat auf jeden Fall was gebracht. Der Auftritt war sehr gut, die Inszenierung war besser. Und auf jeden Fall kann man darauf aufbauen, glaube ich. Peter.
Ich glaube ja, dass die auf Dusepoint gehört haben, auf dessen Rant.
Ja, das erste Mal.
Ja, auf der Kompakt Live. Ne? Ich kriege halt mit, dass die beiden sich richtig reinhängen. Ne? Also waren auch live, es war entweder TikTok oder Insta. Also das hat mir richtig gut gefallen, weil sie auch sehr empathisch rüberkamen. Und speziell Arbor ist, finde ich, total faszinierend. In seiner intellektuellen, wie soll man sagen, Zurückhaltung, ne? Und andererseits halt ungebremsten Siegeswillen. Das spürt man halt. Das ist cool. Das finde ich mega cool. Und auch die Chemie der beiden untereinander. Was ich halt Schrott finde, und deshalb sage ich das an jeder sich bietenden Stelle, damit es vielleicht durchdringt, ist diese Cello-Zertrümmerung. War die auch bei dieser Rap-Show? Das ist ja schon mal gut. Ne? Weil ich finde, das ist... Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das jemand cool findet. Also es wird ein Musikinstrument und das war in den 70ern bei The Who, aber das kannst du gar nicht mehr vergleichen. Und selbst da war das schon umstritten. Und auch jetzt kein Karriere-Push für The Who oder so. Das war halt, ja okay, das nimmt man mit, die sind halt wild. Aber es hat jetzt keiner gesagt, boah, ich finde die geil, weil die jetzt ihre Gitarren kaputt machen. Na? Auch das hatte ich mit Frank auf der Autofahrt besprochen. Also wir wollen nicht, dass ein Cello kaputt gemacht wird. Ich finde, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das Elternhaus der beiden, dass die das cool finden.
Ich glaube, das ist ja der Gag, oder?
Ich finde auch keinen, der es cool findet, außer Stefan Raab.
Naja, also ehrlich gesagt, mich hat es nicht so gestört, mich hat die Umsetzung gestört, aber das hat Tünner ja auch selbst gesagt, dass das nicht so geklappt hat, wie es ursprünglich hätte, wie es eigentlich hätte klappen sollen. Ich glaube, da könnte man was draus machen, aber ich bin jetzt auch, also es muss von mir aus auch überhaupt nicht vorkommen. Rusty schreibt hier nochmal, das Cello hat man viel besser gehört, was natürlich daran lag, dass alles vom Band kam sozusagen, aber so muss es natürlich dann sein. Also das Cello muss sehr prominent sein, finde ich, in dem ganzen Backing-Track, weil das macht es eben auch nochmal aus, dass es ja ein guter, tanzbarer Elektro-Track ist, aber eben im Zusammenspiel mit diesem klassischen Cello. Und das muss so rauskommen und deswegen hat Rusty total recht, wenn sie hier schreibt, dass das schon mal viel besser war und einfach, weil es auch prominent eingefangen wurde. Und genau, das Cello kommt vom Band, schreibt P. Chic, und aber es muss halt auch entsprechend inszeniert werden. Und deswegen, genau, das war schon mal ein guter Schritt dahin. Und aber gleichzeitig, wie das mit dem Gesang ist, ich finde, das ist halt einfach, ja, haben wir drüber gesprochen, ne, dass es einfach auch schwierig ist, diesen Song ausgewählt zu haben im Vorfeld, offenbar ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Also es war ja so, Arbor und Tünner hatten an anderen geschrieben, Stefan Raab hat den vorgeschlagen, die beiden sind mit auf den Train aufgesprungen und alle waren sich dann einig, Baller ist super. Wir wissen ja auch, dass Baller super ist. Dieser Effekt ist nur schwierig live umzusetzen. Da, so ist und bleibt es. Und ja, dass das nicht von vornherein sich anders überlegt wurde, ist vielleicht so ein bisschen ein Fehler im Vorfeld gewesen, glaube ich. Aber wir sind guter Dinge.
Ja. Also ich frage mich, warum die das Video nicht online stellen bei YouTube. Weil, also, du kannst ja noch im deutschsprachigen Raum ein bisschen darauf hoffen, dass die Leute dann RTL Plus abonnieren. Aber es macht ja niemand aus Zypern, um mal bei den Ländern des heutigen Lives zu bleiben. Du musst ja, damit catchst du ja, viel bringt viel, damit catchst du ja internationale Awareness. Oder auch ein bisschen mehr, was Europa näher bringt zum Deutschen. Insofern finde ich das echt schade, dass sie das nicht machen.
Ja, vielleicht aber auch, weil es halt ein Playback-Auftritt war, könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, das machen wir deshalb nicht.
Wo jetzt beim offiziellen Video haben sie jetzt ja auch einfach die Studio-Version drüber gebastelt.
Ich sag dir, viel bringt viel. Ne? Machen, machen, machen.
Ja.
Irgendwas bleibt überall immer hängen. Ne? Und das sind verpasste Chancen, nicht jede solche Optionen zu nutzen. Zumal ja Stefan Raab auch gesagt hat, und das hat, glaube ich, auch schon bestätigt, dass sie auch nach zu Eurovision in Konzert gehen, ne? Und auch mehr dieser Promo-Shows machen wollen, was ich ja cool finde und auch richtig.
Ja, hier wird gerade, also es ist ja keine Verschwörungstheorie zu wild, als dass wir sie hier nicht teilen würden. Vielleicht ist das ja auch der Gedanke dahinter jetzt. Also es hat sich jetzt ja über die letzten paar Tage aufgebaut auf X vormals Twitter. Wird es jetzt schon geteilt, so nach dem Motto exklusiv? Und das kann natürlich auch schon so ein bisschen was Hypiges auflösen sozusagen, dass das nicht einfach für alle auf YouTube gestellt wird, sondern dass sich das so entwickeln muss über die Tage. Who knows? Jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen zu abgespaced. Genau, was wurde hier noch gefragt? Wir müssen, wollen, können vielleicht noch, dass wir das nicht ganz ans Ende stellen und auch nicht mit einer traurigen Nachricht dann enden, aber es wurde jetzt gerade hier schon in den Kommentaren sehr häufig angesprochen, deswegen denke ich, ist es auch gut, wenn wir hier in ESC Compact Live das nochmal thematisieren, dass heute ja wir die Nachricht bekommen haben, dass Anna R., also die Frontsängerin, Frontfrau von Rosenstolz gestorben ist, die wir im ESC-Kontext natürlich kennen als Vorentscheidungsteilnehmerin 1998, Entschuldigung, mit Herzensschöner. Aber gleichzeitig, ich fand es heute so schön auch zu sehen, und Laureen und ich haben gerade, als wir auf dich noch kurz gewartet haben, Peter, darüber gesprochen, wie ja ganz offensichtlich das also so generationenübergreifend ist, ja, also dass selbst bei uns die jungen BloggerInnen im Team da eine Verbindung haben und nicht nur im Sinne von, ja, ich kenne Rosenstolz, sondern wirklich im Sinne von, ich bin angefasst davon, dass die Sängerin gestorben ist, und das finde ich wirklich, also dass Rosenstolz da offensichtlich so, ja, mehrere Generationen berührt haben mit ihren Liedern auch, das finde ich richtig toll. Ich war ja auch riesen Rosenstolz-Fan. Ich habe mich jetzt vorhin mal so ein bisschen in die Abgründe begeben und habe geguckt, welcher Song, welches Album ist eigentlich wann rausgekommen, wann bin ich dann zum Fan geworden, wie, über welchen Song. Das werdet ihr in den nächsten Tagen noch auf ESC Kompakt lesen können, weil wir gesagt haben, wir wollen Anna R. auch nochmal würdigen über diesen, genau, Peter schreibt schon, Lob an Julia für den Nachruf, über den tollen Nachruf von Julia hinaus, dass wir aber noch mal ein bisschen persönlicher erzählen auch, was wir für eine Beziehung zu Rosenstolz, zu Anna R. hatten, also so eher ein persönlicher Ansatz, persönliche Erinnerungen, und genau, das werden wir in den nächsten Tagen noch veröffentlichen. Peter, von Laureen weiß ich es jetzt ja schon, hast du auch Beziehung zu eine Beziehung zu Rosenstolz eigentlich?
Also ich finde, dass Julia sehr viele richtige Worte gefunden hat und war auch sehr froh, dass wir so früh, nachdem die Nachricht kam, auch den Fans die Möglichkeit gegeben hatten, sich auszutauschen und auch ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich mag da nur eine Anekdote, die ich selbst erlebt habe. Vielleicht ist Anekdote das falsche Wort, aber eine Begegnung mit den beiden nach vorne heben, und das war der deutsche Vorentscheid, als Gildo Horn gewonnen hat. Da wurden sie ja Zweite, und ich war live, das war in Bremen, war live dabei, ja? Und ich war auch auf der Aftershow-Party, und ich versuche jetzt das Wort, das ist heftig, aber ich kann dir sagen, die haben sich so gefreut. Das war ja in einer sehr frühen Phase ihrer Karriere, ne? Und wie wahrhaftig, ne? Und ausgelassen, ne? Und positiv, die sich gefreut haben. Eigentlich hätte man ja sagen können, auch knapp vorbei.
Ne? Enttäuscht.
Aber das war das Gegenteil. Die waren richtig, richtig positiv, weil sie hatten nicht damit gerechnet, dass sie so weit vorne landen, und waren dann ja quasi die Gewinner der Silbermedaille. Und so, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ausgelassen und aus sich herausgehend und positiv, die sich gefreut haben. Das war dann für die ganze weitere Karriere, die haben dann ja viel gemacht. Wir beide, Benni, haben ja auch die Musicals von Peter Plate zusammen angeguckt. Also alles, was dann danach kam, habe ich immer mit diesem sehr persönlichen Moment verbunden, als sich dann auf der Aftershow-Party, also sie haben richtig gefeiert den zweiten Platz. Und das ist ja auch genau der Spirit.
Ja. Ja, ich finde auch einfach, diese Karriere war so besonders, weil Matti schreibt hier gerade, Entschuldigung, so früh war es auch nicht in deren Karriere. Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe, dass es gleichzeitig früh in der Karriere und gleichzeitig überhaupt nicht früh war, weil die halt einfach jahrelang erst durch die winzigsten Konzertsäle getourt sind mit ihrer vermeintlichen Nischenmusik sozusagen, die ja lange nicht als für den Mainstream geeignet angesehen wurde. Und okay, Matti, wenn du schon 94 da warst, dann warst du wahrscheinlich einer dieser frühen Fans, aber genau, und da hatten sie natürlich schon ihre Fan-Crowd, aber es hat dann ja wirklich so bis zu den Jahren ungefähr zwischen 98, 2001, so in dem Dreh, gedauert, bis sie halt sozusagen auf die ganz großen Bühnen gekommen sind. Und dann, ich war auch einmal bei einem Open Air, wurde also gigantisch halt einfach, ne? Also was die dann für Hallen gefüllt haben und für Plätze, das war ja schon sehr, sehr besonders irgendwie. Und deswegen, das finde ich so ein besonderes Merkmal für Rosenstolz, dass es irgendwie nicht diesen kometenhaften Aufstieg oder wir erspielen uns unser Publikum über Jahrzehnte, sondern es war irgendwie so dieses, also einfach diese paar Jahre, die sie sozusagen am Anfang gebraucht haben und aber dran geblieben sind und dann eben ja durch den ESC, aber auch dann die Jahre danach, also den Vorentscheid und dann die Jahre danach auf jeden Fall, wie groß die dann einfach geworden sind. Das finde ich echt super beeindruckend, ja. Also wie gesagt, wir werden da auf jeden Fall auch noch mal auf dem auf ESC Kompakt was dazu schreiben. Welche Themen haben wir noch? Wir müssen einmal noch ganz kurz darüber sprechen. Genau, Marc fragt gerade nach den ESC Kompakt Reactions. Und Rainer, glaube ich, hat vorhin auch schon gefragt nach Welcome to the Show, was ja unser neues Format ist, das wir in diesem Jahr machen werden. Ich hole euch noch mal ganz kurz ab dazu, wie der aktuelle Stand ist. Am vergangenen Wochenende wurden in Babelsberg die ESC Kompakt Reactions 2025 gedreht. Es gab wieder einzelne Songchecker, es gab Songchecker-Pärchen. Die werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben. Wir werden dazu wieder einen Livestream machen, den wir natürlich noch ankündigen. Und dann gehen irgendwann zu einem Datum, das wir noch bekannt geben werden, die Reactions auch los. Und das Ganze mündet dann in Welcome to the Show. Und Yannick hat schon entdeckt, woher der Name kommt. Welcome to the Show, let everybody know. Genau, in drei Live-Shows, die am 24., 25., 26. April live aus Berlin gesendet werden, über diverse Kanäle, unter anderem von Alex Berlin, vormals offener Kanal Berlin, und aber natürlich auch über unsere ESC-Kompakt-Kanäle. Und genau, dann alles Weitere werden wir, wie gesagt, in den nächsten Tagen auch auf ESC Kompakt veröffentlichen. Und Alex stellt gerade eine Frage, die noch nicht so ganz zu beantworten ist. Gibt es da auch Publikum, ist die Frage. Wir hätten super gerne Publikum dabei, es gibt aber noch ein paar Fragen zu klären. Auch da geben wir euch dann as soon as possible Bescheid. Und was ist noch die Frage? Start der Reactions am 4.4.? Nein. So viel kann ich sagen. Die starten nicht am 4.4. Und gibt es eine veröffentlichte Reihenfolge? Auch nein. Ihr müsst euch überraschen lassen. So, und mehr verraten wir jetzt noch nicht. Schön, dass ihr schon Lust und Freude drauf habt. Wir nämlich auch. Und ich bin jetzt auch super gespannt, weil ich die ja auch nicht selbst schneide, wie ihr wisst, sondern Daniel und sein Team von der Schülerfirma vom Filmgymnasium, die haben ja wieder ihre Finger im Spiel. Und ich bin auch schon ganz auf das Ergebnis gespannt wieder. So, habe ich noch wichtige Themen vergessen, Peter Lauren? Peter.
Wir sollten noch darauf hinweisen, dass unser nächstes Interview
Absolut.
Mit JJ am kommenden Mittwoch stattfindet. Ich glaube, Benni, auch um 19 Uhr, ne?
Also nicht auch um 19 Uhr, sondern im Gegensatz zu heute, wo 19.30 Uhr ist, das um 19 Uhr.
Also um 19 Uhr, wir freuen uns sehr auf JJ. Und da wird es auch noch eine Ankündigung geben und da könnt ihr dann wieder eure Fragen loswerden.
AW schreibt hier noch, ist ja wie bei Stefan Raab, keinerlei Infos. Nein, es ist eben nicht wie bei Stefan Raab, sondern wir haben uns einen super genauen Plan überlegt. Wir haben das Verfahren weit im Voraus festgelegt und wissen genau, wann wir welche Informationen veröffentlichen. Dass wir mehrere Glücksmomente schaffen sozusagen. Nicht alles mit einer schnöden Pressemitteilung raus, nicht alles, alle wichtigen Informationen in der Pressemitteilung im vierten Absatz verstecken, sondern alles schön häppchenweise Stück für Stück über die nächsten 2 Wochen, bis es dann losgeht.
Und wir können heute schon versprechen, dass wir den Kreis der Songcheckerinnen und Songchecker nicht, bevor wir es zur Veröffentlichung geht, auf 5 reduzieren.
Das wäre es eigentlich noch. Also finde ich jetzt schon. Ich rufe gleich Daniel an. Ich sage ihm, er soll mir bitte erstmal alle Videos vorlegen. Und ich darf dann noch rausschmeißen, wer hat nicht abgeliefert. Und dann die besten 5 dürfen in die Reactions. Ich finde das einen tollen Vorschlag. Werde ich gleich in die Tat umsetzen.
Ja, und wenn du das dann verkündest und in die Tat, solltest du sagen, dass es von Anfang an so geplant war.
Ja, genau. Genau so machen wir es. Ach ja, genau. Und stimmt, wir hätten natürlich auch noch auf Coversongs reagieren müssen. Mist, wären wir da mal früher drauf gekommen. Ach, eure Kommentare sind heute wieder sehr gut. Ich habe Spaß und Zeit. Dann würde ich sagen, haben wir doch alle wichtigen Themen touchiert. Hier wird nochmal nach dem Revamp von Malta gefragt. Serving. Ah. Wollt ihr kurz was zum, also wir, wenn wir jetzt mit einem Revamp anfangen, dann können wir natürlich über 10 Revamps sprechen. Aber vielleicht due to popular demand. Lauren, du hast dich schon entstummt.
Ja, ich wollte nämlich tatsächlich eine Frage auch zu Revamps stellen. Vielleicht können wir mit dieser Frage auch andere Revamps, wir versuchen es.
Und du meinst, jeder darf einmal was sagen und darf so viele Revamps damit abfrühstücken, wie er oder sie möchte. Und dann, hier wird nämlich schon nach Spanien gefragt. Dann schauen wir mal weiter.
Genau, meine Frage wäre nämlich gewesen, welches Revamp von denen, die jetzt veröffentlicht wurde, es gab ja so ein paar, das war, was den Song nochmal richtig rausgeholt hat. Vielleicht ist das nämlich auch spannend, weil ich finde zum Beispiel bei Malta, finde ich es richtig gelungen. Ich finde, sie geht richtig gut mit der EBU-Kritik um. Ich finde es richtig, ja, ich weiß nicht, sie hat einfach den richtigen Vibe, die richtige Attitude, um mit diesem ganzen Thema irgendwie umzugehen. Und ich finde, da hat der Revamp nochmal für mich persönlich einiges rausgeholt und auch das Musikvideo. Das wäre meine Antwort auf meine eigene Frage.
Warum machst du eigentlich nicht die Moderation? Ich finde, das nächste Mal schickst du die Tagesordnung rum. Peter.
Also ich möchte jetzt zu den Revamps nicht Vertiefendes sagen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich das nicht zutreffend sage und dann wieder gedisst werde von euch. Also sage ich einfach, das, was Loreen gesagt hat, leuchtet mir sehr ein. Und ich habe eine hohe Affinität zu dem Song. Insofern, wenn der dann jetzt nochmal cooler ist oder zumindest bei Loreen als cooler empfunden wird, umso besser.
Also ich finde es ja schön, dass sich die maltesische Delegation an unsere Empfehlung gehalten hat, weil wir haben das ja genauso hier besprochen, dass es am besten wäre, das Wort einfach wegzulassen. Dann singt die Halle es jedes Mal lauthals mit, wahrscheinlich lauter und besser verständlich, als man es überhaupt verstanden hätte, wenn es wirklich gesungen worden wäre, weil es einfach dann noch auffälliger ist und insofern alles richtig gemacht. Das Musikvideo ist natürlich legendär. Also dieses Outfit, wo sie sozusagen als Tisch geht und da irgendwelche Spaghetti um sie rumliegen. Also wirklich legendär. Super gemacht. Ich will noch genau ergänzen. Marcel schreibt das hier oben, Alex auch, mehrere, dass Serbien für mich auch wirklich gewonnen hat. Also ich bin immer noch ein bisschen kritisch, weil ich befürchte, dass die Bühneninszenierung weiterhin so ein bisschen schmalzig und drüber sein könnte. Aber für mich hat der Song in der Neuinterpretation, der das Ganze einfach mal noch so ein bisschen Balkan-balladiger gemacht hat und für mich jetzt einfach klarer, stringenter ist, das hat wirklich nochmal richtig gut den Song nach vorne gebracht, aus meiner Sicht. Wir wurden jetzt schon ein paar Mal hier auch gefragt, vielleicht das letzte Thema für heute, nach dem Statement der EBU mit dem Probenverbot für Journalisten. Ehrlich gesagt, jetzt muss ich wieder sagen, ich kenne überhaupt kein Statement der EBU. Ich glaube, was ihr, du meint, ist, dass sozusagen im Pressehandbuch, Media Handbook oder irgendwo in den AGBs für die Akkreditierung eben bekannt gegeben wurde, wie das ist mit den ersten und zweiten Proben. Es war ja schon die letzten Jahre so, dass wir bei den ersten und zweiten Proben nicht dabei sein durften, sondern dass wir das Ganze dann eben nur gesehen haben, hinterher bei den als Videos. Und jetzt ist es ja aber wohl so, dass es von den ersten Proben überhaupt nichts zu sehen geben wird. Also da soll es angeblich nicht mal Videos geben, so nach dem Motto, vielleicht so ein paar Backstage-Fotos, keine Ahnung, so ganz raus ist es ja noch nicht, dass, genau, da eben die Künstler in Ruhe proben können, das ist die Argumentation nach außen, sich erstmal auf der Bühne einrichten können, wenn was nicht funktioniert, dann das nicht gleich irgendwie groß berichtet wird. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, also mit diesen kurzen TikTok-Schnipseln, da hat man auch nicht gemerkt, wie die Proben waren oder ob bei den ersten beiden was schiefgegangen ist. Deswegen kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber ja, wir machen es wie immer. Wir sind erstmal guter Dinge. Das Glas ist halb voll, wie ihr wisst. Ist ja unser T-Shirt-Motto. Und wir gucken einfach mal, das ist für unsere Planung immer ein bisschen blöd, dass wir nicht so richtig im Voraus planen können, was wir an den jeweiligen Tagen machen. Und wir werden aber dann einfach alle Schnipsel, die uns über irgendwelche Kanäle zur Verfügung gestellt werden, und wenn es das Backstage-Foto von der Delegation ist und keine Ahnung, vielleicht gibt es dann doch noch irgendwie ein offizielles Foto oder sowas von der EBU, dass wir das dann nochmal, dass wir das natürlich dann ausschlachten und darüber berichten werden. Aber wie das jetzt genau aussieht, können wir aktuell noch nicht sagen, weil wir es einfach noch nicht wissen. Wir müssen uns einfach wieder überraschen lassen. Außerdem müssen wir ja auch erstmal gucken, ob wir Akkreditierung bekommen, ob wir überhaupt irgendwas sehen. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. So viel zum Thema Proben, aber vielleicht können wir da dann in Zukunft auch irgendwas sagen. Stimmt, ich weiß, ich habe gerade hier mit meinem Tisch gewackelt, Entschuldigung. Ich gelobe Besserung. So, dann Famous Last Words. Peter, was gibt's noch zu sagen?
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn wir uns dann übermorgen um 19 Uhr hier auf ESC Compact Live wiedersehen.
Lauren.
Vielen Dank für die lustigen Kommentare. Ich habe mich heute echt schlapp gelacht. Und weil die Frage kam, mein Lieblingstee ist Fenchel-Anis-Kümmeltee. Das sind blöde letzte Worte, aber gut.
Auch gut für den Magen, ne?
Ja, ja.
Super. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass unser Lesergame, in dem wir den besten Beitrag der Schweiz aller Zeiten suchen, jetzt ins Halbfinale gegangen ist. Es gibt also noch diese Woche ein Halbfinale, nächste Woche ein Halbfinale und dann das große Finale. Ihr solltet also ganz schnell rüberwechseln zu ESC Kompakt und in dem Halbfinale A des Lesergames abstimmen. Ansonsten, Peter hat es gesagt, wir sehen uns gerne am Mittwoch um 19 Uhr, dann zusammen mit JJ hier. Ich freue mich schon sehr drauf, bin sehr auf ihn gespannt. Und genau, alles Weitere wie immer auf ESC Kompakt. Und wie gesagt, dort gibt es dann auch immer alle News rund um die ESC Kompakt Reactions 2025. Schönen Abend euch, bis dahin. Danke Lauren, danke Peter, danke an unsere Partner Katjes und Visit Malta. Ciao, ciao.